Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 8. Mai 2024. Voller Verehrung bin ich für Leslie Mandoki, den großen deutsch-ungarischen Musiker mit seiner langen, strahlenden Karriere. Ich habe mit ihm ein großes Interview gemacht, er in seinem Studio am Starnberger See, dort, wo sich schon die Legenden des Rockgeschäfts getroffen haben. Und jetzt kommt eben der Leslie Mandoki wieder mit einem Album an den Start, mit seinen Soulmates, einem Stell dich ein der Superstars am 10. Mai, Memory of Our Future, Erinnerung an unsere Zukunft, ein sozialkritisches Progressiv-Rock-Album der guten alten Schule. Und so ist es auch aufgezeichnet worden, eben nicht mit dem Flimmergeflacker da des digitalen Zeitalters und der Social Media, wo alles nur noch mit SMS und Kurznachrichten, Twitcher-Nachrichten bewältigt werden soll, sondern, wie sich Leslie Mandoki ausdrückt, das, was wir machen, das ist wie ein mit Füllfeder geschriebener Liebesbrief. Und da können Sie nicht einfach immer nur kurzatmig neu ansetzen, sondern Sie müssen das Ganze wirklich aus einem Guss hinlegen. Und das ist sozusagen das Statement, also handgemachte Rockmusik, gleichzeitig aber auch Botschaften, die unserer Zeit einen Spiegel vorhalten. Und hier eben hat er eine ganz großartige, triftige Formulierung gefunden. Sowieso ein Wortkünstler der obersten Kategorie, der Leslie Mandoki. Wir leben in einem Labyrinth der Krisen. In einem Labyrinth der Krisen. Und gleichzeitig beobachtet der intelligente und sehr differenziert denkende, auch Unternehmer, sagt er, das große Problem in dieser Multikrisenzeit ist, dass wir eben bei uns zu Hause auch gleich noch das Haus abreißen, die Gewissheiten, das, was Halt gibt, zur Verfügung stellen, verflüssigen bis hin zu unserer Geschlechteridentität. Und das ist gefährlich, weil man dann überhaupt keinen Boden mehr unter den Füßen hat. Man stürzt ins Haltlose. Und das ist ja ein Thema, das ich von anderen Seiten auch schon in unserer Sendung immer wieder besprochen habe. Die Musik allerdings, sie kann einen Fluchtweg liefern aus diesem Krisenlabyrinth. Darüber und über viel mehr haben wir uns unterhalten. Ich lade Sie ein, sich dieses Interview anzuschauen. Es strotzt auch vor Zuversicht, denn Leslie Mandoki, der Mann, der aus Ungarn fliehen musste vor den Kommunisten, der mit nichts in Deutschland angekommen ist und sagt, damals war man in Deutschland verliebt in die Kompetenz und heute habe sich die Inkompetenz leider eingeschlichen. Inkompetenz sei sexy gewissermaßen. Nein, früher waren die Deutschen eben in die Kompetenz verliebt, in die Perfektion, in etwas, in eben in die Vollendung dessen, was man macht. Und das ist, glaube ich, etwas vom Allerwichtigsten. Und das, was er auch anspricht, ist natürlich, dass unsere freien Gesellschaften, die freiheitliche Ordnung, letztlich das Leistungsprinzip, dieses oft auch verpönte Leistungsprinzip ins Zentrum gestellt haben. Und da kann ich ihm nur uneingeschränkt beipflichten, denn das Leistungsprinzip ist ein Freiheitsprinzip. Die Leistung bringt ein gewaltiges Freiheitspotenzial. Stellen Sie sich das einmal vor, über Tausende von Jahren waren doch die Menschen in ihrer gesellschaftlichen Kaste gefangen. Wenn du geboren wurdest als Bauer, bist du als Bauer gestorben. Als Händler bist du als Händler geboren und gestorben. Als Aristokrat bist du als Aristokrat geboren und gestorben. Die soziale Mobilität war überhaupt nicht da. Du wurdest beurteilt aufgrund deines Rangs in der Gesellschaft, deines Geburtsrangs oder deiner deines Sklavenrangs, das es ja auch immer wieder gab. Und erst das Leistungsprinzip in der Moderne hat es erlaubt, dass man durch eigene Kraft sich wieder empor aus der vielleicht ursprünglichen Scholle herausarbeiten konnte. Das sind alles Themen, das sind alles Bezugspunkte, die wir da in diesem Gespräch letztlich über das Album Mandoki Soulmates – A Memory of Our Future, große Tournee und die Namen Hier Ian Anderson zum Beispiel ist dabei, der Frontmann von Jethro Tull, Aldi Meola, der Zaubergitarrist aus Amerika, Mike Stern, auch ein ganz großer Gitarrenspieler, der noch mit Miles Davis, dem Jazzgott, zusammengespielt hat, Randy Brecker, Bill Evans, Till Brönner, der Deutsche und so weiter, Simon Phillips, Steve Bailey, also John Halliwell von Supertramp ist auch dabei, also wirklich ein Rendezvous der musikalischen Weltelite und auch ein sehr gehaltvolles Interview. So, jetzt muss ich aber hier einschwenken auf die Nachrichtenlage nach dieser fünfminütigen Jubelhymne. Merz sagt der AfD den Kampf an. Der CDU-Chef hält zum Auftakt des Berliner Parteitags eine staatstragende Rede. Hier die Schlagzeile der Neuen Zürcher Zeitung, noch von gestern. Ich habe mir die rausgerissen, weil diese Schlagzeile für mich wichtig ist und etwas ganz Wichtiges fasst. Ich habe großen Respekt vor Politikern, die es fertigbringen, die auch die Kraft haben, über die Parteipolitik hinauszudenken. Politiker, die die Sache in den Vordergrund stellen und eben nicht die Partei. Und das ist für mich ein guter Politiker, der eben nicht mit diesem Abgrenzungsritual, indem man den anderen runterdrückt, in der Hoffnung, dass man selber dann ein bisschen deutlicher herausragt, der das eben nicht nötig hat, sondern sagt, wir stehen für das, das sind unsere Schwerpunkte in der Politik, in der Führung müssen Sie immer Schwerpunkte setzen, das ist unser Schwerpunkt, dem möchten wir uns zuwenden, da werden wir unerbittlich nicht locker lassen, nicht lukla, bis die Ziele erreicht sind, sei es in der Opposition, sei es in der Regierung, uns geht es um die Sache und wir arbeiten mit allen zusammen, denen es auch um die Sache geht. Und das ist für mich die Tragik des Friedrich Merz, den ich in vielerlei Hinsicht auch respektiere, selbstverständlich, natürlich. Aber diese Kraft scheint er nicht zu haben. Er setzt eben auch auf diese Abgrenzungsimpulse, drückt da die AfD hinunter, um selber steiler herauszukommen, kommt mit diesen ja kleinkarierten parteipolitischen Rangeleien, mit diesen Nittigkeiten, mit diesem kleinkarierten Zeug da, mit diesem Gäckeli-Zeug, wie wir in der Schweiz sagen. Abgrenzung. Wir grenzen uns von denen ab, wir grenzen uns von denen ab. Ich meine, jemand, der mit beiden Beinen im Leben steht, muss sich doch von nichts abgrenzen. Der sich abgrenzt, hat ja schon ein Problem, der muss sich ja angeblich abgrenzen anscheinend. Also das sind für mich die enttäuschenden Momente da bei den deutschen Mainstream-Bürgerlichen, dass sie das nötig haben, dass man nicht die Größe hat und sagt, ist uns doch völlig egal, wer uns unterstützt bei unseren Anliegen. Wir unterstützen auch die anderen um die Sache. Wenn das die Politiker sagen, zumindest nach einer Beurteilung, dann gewinnen sie an Statur. Natürlich gibt es dann Kritik. Weil die Journalisten, die funktionieren nur nach dieser parteipolitischen Folklore. Die beurteilen jede Idee nur aufgrund des Absenders. Das ist diese Cancel Culture, das ist dieser neue Balkanismus, dieser neue Rassismus gewissermaßen. Woher kommt die Idee? Wer hat's gesagt? Gar nicht mehr die Idee oder die Leistung zählt, sondern nur noch der Absender. Das ist eine Art intellektueller Biologismus, der hier gepflegt wird, in den Medien. Notabene in den Medien, die sich da über dieses Zeug erhaben fühlen. Und dass ein Merz hier, ein Mann, der lange jetzt in der Privatwirtschaft gearbeitet hat, in Aufsichtsräten, der unternehmerische Erfahrung sammeln konnte, dass der die Kraft zur Sachlichkeit, zur Nichtabgrenzung, zur bedingungslosen Hingabe ans richtige Ziel, dass er das nicht aufbringt, sondern es eben nötig hat, die AfD da zum Hauptgegner zu erklären, das spricht, Entschuldigung, meine Damen und Herren, auch liebe CDU-Wähler da in Deutschland, das spricht für mich einfach gegen diesen Politiker. Und das würde für mich, wenn ich in Deutschland wahlberechtigt wäre, wäre das ein Moment, wo ich einfach ins Zweifeln, ins Grübeln käme. Was ist denn das für ein Typ, der sich da abgrenzen muss? Reagiert er quasi nur aufs Image? Ist das sozusagen ein Umfragenpolitiker, der immer schaut, oh, ja, ich würde ja vielleicht von meiner Überzeugung her schon mit der AfD zusammenarbeiten, aber das geht eben nicht, weil dann ist es wieder in den Medien oder dort. Das sind doch die falschen Kriterien. Sie müssen in der Politik die Sache in den Vordergrund stellen. Ich würde Politiker immer nur daran messen, ob sie die Sache ins Zentrum stellen. Eine wichtige Umfrage ist im Schweizerischen Tagesanzeiger zitiert worden. Ich habe das bereits erwähnt in meiner schweizerischen Ausgabe, nämlich das letzte unabhängige Umfrageinstitut in Moskau. Der Chef dieses Umfrageinstituts ist interviewt worden. Also ist da offensichtlich doch noch nicht alles gänzlich gleichgeschaltet worden. Es gibt unabhängige Umfrageinstitute und er sagt, 74% der Moskauer unterstützten Präsident Putin beim Krieg, bei der militärischen Spezialoperation in der Ukraine. 74%. Die Kollegen haken dann natürlich nach und er sagt, nein, nein, die Unterstützung ist groß und sie ist bemerkenswert, weil Moskau eigentlich eher Putin-kritisch ist. Da sind viele intellektuelle, städtische, polyglotte Leute. Aber die sind der Auffassung, dass Russland Recht hat mit diesem Krieg, dass Russland sich wehren muss, dass Russland die Zähne zeigen muss gegen den geballten Westen. Es ist zwar eine Tragödie, es sei zwar eine Tragödie in der Ukraine, mit der man so gute Beziehungen habe, auch mit der Bevölkerung, aber diese Ukraine sei gewissermaßen zum Schlachtfeld auserkoren worden, einer westlichen antirussischen Expansion, und dagegen müsse sich Putin wehren. Und selbst in Moskau, im putin-kritischen Moskau, wird das so gesehen. Auf dem Land sei die Unterstützung dann noch etwas größer. Gleichzeitig sagt Lev Gutkov, so heißt der Chef dieses Umfrageinstituts, dass bei den letzten Wahlen also wirklich Terrormaßnahmen angewendet worden seien der russischen Obrigkeit. Das seien also keine freien Wahlen mehr gewesen. Doch bevor jetzt da die ganz großen Putin-Kritiker unter Ihnen und die Russland-Falken eine Champagnerflasche aufmachen, muss ich Ihnen einfach entgegenhalten, bevor wir uns jetzt da beruhigen und ganz gut und überlegen fühlen, da auf dieses despotische Russland hinabblickend, müssen wir uns vielleicht einmal ehrlich im Spiegel anschauen und die Frage stellen, wie steht es denn eigentlich um unsere Freiheitlichkeit? Wie sieht denn das bei uns aus? Wie werden da bei uns die Leute diskriminiert, die anders denken, im Fall Assange, aber auch andere, oder deutscher Verfassungsschutz und so weiter und so weiter. Also das sind nicht erfreuliche Tendenzen, und im Krieg, deshalb muss man über diesen Krieg hinaus, im Krieg ist die Verhärtung der Politik eine zwingende Folge, auch dort, wo man das also wirklich empört von sich weisen würde. Der Krieg hat eben die Eigenschaft, alles an sich zu reißen, aufzufressen, aufzusaugen, und da muss man aufpassen. Natürlich jetzt auch die Situation in der Ukraine, das bleibt nach wie vor bedrohlich. Wir lesen jetzt hier Militärübung mit taktischen Atomwaffen, eine Warnung Putins an den Westen. Ich bin einfach bei der allgemeinen Berichterstattung, man merkt, dass hier die Absicht zugrunde liegt, die westlichen Kriegsanstrengungen medial aufzumunitionieren. Man möchte diese allgemeine Stimmung der Feindseligkeit gegenüber Russland, die möchte man schüren. Man möchte nicht, dass die Feindbilder ersetzt werden durch eine Sichtweise, die sich durch ein Bemühen um Verständnis auszeichnet. Darüber habe ich in der Schweizer Ausgabe auch gesprochen. Ich meine, es ist doch völliger Wahnsinn, dass wir heute von Leuten uns erklären lassen müssen, dass Verstehen ein Schimpfwort ist, von Leuten, die sich also sozusagen hochoffiziell als Nichtversteher deklarieren. Und die geben sich nun als die intellektuellen Leuchttürme da in der Beurteilung außenpolitischer Vorgänge. Ich habe Ihnen gesagt, zitierend aus diesem Buch von Mark Bowden, Vietnam, Hue 1968, traut nur denen, die sich der Welt ohne Ideologie, Feindbilder dafür mit behutsamer Vorsicht und Demut, mit Bescheidenheit nähern. Und das ist eben auch ein Qualitätskriterium für Politiker. Operieren sie mit Feindbildern, AfD, Putin, Trump, Biden, oder versuchen sie hinter den Feindbildern wieder die Brücke der Verständigung zu finden. Das ist für mich das, was einen guten Politiker, einen Diplomaten auszeichnet. Aber in unserem Labyrinth der Krisen ist ja auch die Diplomatie inzwischen längst verabschiedet worden. Sadiq Khan, Bürgermeister von London, ist übrigens wiedergewählt worden. Ein Grüner da an der Spitze der grossen und glorreichen englischen Stadt. Lateinamerika ist ein unentbehrlicher Partner. Das ist eine Schlagzeile auch aus der Neuen Zürcher Zeitung. Da steckt auch etwas kalter Krieg dahinter. Man möchte ja eben dieses Lateinamerika auf die Seite des Westens ziehen. Aber dieses Binäre, dieses Zweiseitige, dieses kalte Kriegsdenken, das ist eben fehl am Platz. Wir müssen wieder lernen, mit Unterschieden, mit Differenzen, auch Systemunterschieden umzugehen und unsere Interessen zu manifestieren, ohne gleich in einen Kreuzzug zu verfallen gegen das, was anders ist. Aber eben, wenn ich Zeitungen lese, wie eine NZZ, wie eine FAZ, wie eine Welt, dann sehe ich überall, klirrt einem da der kalte Krieg entgegen. Es ist fast schon zum Verrücktwerden. Der Meinungsstreit in Deutschland droht zu verrohen. Alexander Kissler, der NZZ-Kollege, mit einer Analyse zu diesem fürchterlichen Übergriff auf den SPD-Politiker in Dresden. Und zu Recht mahnt er an hier, dass natürlich jede Form von politischer Gewalt zu verurteilen ist. Das ist ja eine Gratismahnung, da sind wir alle einverstanden, selbstverständlich. Was mir aber auch hier wieder in der NZZ ganz klar zu kurz kommt, ist die Erwähnung, dass die Partei, die am stärksten jetzt ausgegrenzt und zum Abschuss freigegeben wird, die als unerwünscht erklärt wird, das kommt da schon am Rande vor, das ist die AfD. Und die, die sich jetzt auf die Barrikade stellen und da ihre Anteilnahme zelebrieren an diesem SPD-Politiker, der wirklich Fürchterliches erlitten hat, das ist schlimm, das soll in keiner Art und Weise relativiert werden, aber die, die sich jetzt auf die Barrikaden stellen, die zögern dann mit keiner Sekunde, das sozusagen aufs Konto der AfD zu lenken, um diese Partei eben weiter in Misskredit zu bringen. Und die AfDler, die könnten Lieder davon singen, wie da Übergriffe stattfinden. Und das Portal News, also sehr verdienstvoll, hat herausgearbeitet in einer umfangreichen Recherche, auch mit Daten des Verfassungsschutzes, mit was für kriminellen Terrormethoden eine Antifa in Baden-Württemberg auf Andersdenkende, auf AfDler losgeht. Wo ist da die Lichterkette? Wo ist da der kollektive Aufschrei? Da schrillt für mich, da scherbelt für mich immer die Heuchelei mit, wenn ich diese Betroffenheitsbekundungen da lese. Ja, Betroffenheit ist gut, aber nicht nur, wenn der SPD-Politiker angegriffen wird. Wenn 10 AfD-Politiker angegriffen werden, dann müssten eben all diese Anteilnehmer und Betroffenheitschampions auch die Lichterkette einfordern. Das machen sie natürlich nicht. In der Schweiz übrigens, einfach als Information, weil das in Deutschland zum Teil nicht so zur Kenntnis genommen wird. Wir haben ja auch unsere linksextreme Gewalt. Am letzten Wochenende ist im Umfeld dieses Jugendzentrums Reitschule in der Bundesstadt Bern, wir sagen ja nicht Hauptstadt, weil alle Städte sind Hauptstädte, aber wir haben die Bundesstadt, die Politikstadt, da ist es zu Gewalt gekommen gegen Polizisten, 11 Polizisten verletzt. Und jetzt spricht da der Berner Regierungsrat, auch in der Neuen Zürcher Zeitung gibt er Auskunft, er spricht von massiver linksextremistischer Gewalt. Und jetzt kann man mir einfach erzählen, was man will, die Medien sind blind auf diesem Auge. Sie stilisieren meines Erachtens die rechtsextreme Gewalt hoch, aber die linksextreme Gewalt, die meines Erachtens in der Schweiz, ich glaube auch in Deutschland, viel virulenter und auch viel eher toleriert wird, da wird einfach sozusagen der Mantel des Wohlwollens oder der Mantel des Schweigens darüber gelegt. Zum Glück spricht hier dieser Philipp Müller, der Sicherheitsdirektor des Kantons Bern, das aus. Ja, das ist linksextremistische Gewalt. Und ich muss Ihnen sagen, ich sehe jetzt auch mit Blick auf Deutschland, ich sehe Prozesse gegen die Reichsbürger, ich sehe da gegen diesen Prinzen Reuss und so weiter. Ich kann nicht beurteilen, wie militant und wie bedrohlich und wie staatsgefährdend diese Reichsbürger sind, die da mit eigenen Autonummern herumfahren und keine Steuern zahlen und irgendwo noch eine Armbrust im Keller haben und eine Hellebarde oder ein Jagdgewehr. Ich will das gar nicht verharmlosen, ich will das nicht gegeneinander ausspielen, aber ich will, mein Eindruck, mein subjektiver Eindruck ist, also für jeden Prinzen Reuss sollte es zumindest 10 Prozesse geben gegen diese Linksextremen, gegen diese Chaoten. Und jetzt habt ihr ja auch noch die Islamisten im großen Stil in Deutschland einquartiert und aufgenommen. Und das geht in der Richtung natürlich auch weiter, bis da diese Traumtänzer der Migrationspolitik allmählich dahinter kommen, dass es nicht gut herauskommt, wenn du die Grenzen einfach offen lässt. Wenn jeder, der das möchte und der sich das leisten kann, illegal in ein Land einbrechen kann, als ob man plötzlich sagen würde, ja, du kannst in jedes Haus einbrechen, kannst da den Kühlschrank und die Tresore leerräumen, das ist ein Gentleman's-Delikt, beziehungsweise das ist gar kein Delikt, da wirst du nicht belohnt mit Sozialleistungen. Ist doch eine völlig verschobene Welt, meine Damen und Herren. Da hat eben der Leslie Mandoki auch recht, wir haben nicht über das gesprochen, aber er diagnostiziert, der Musiker, dass sich eben Bewährtes, auch Richtiges, Vernünftiges auflöst, weil wir in so einer kopflosen, haltlosen Zeit leben und dann findet man eben keinen Ausweg aus dem Labyrinth der Krisen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International für heute. Bleiben Sie auf unserem Kanal. Wir bringen weitere, viele interessante Interviews. Wir reden eben auch mit denen die anderen nicht reden, weil das wichtig ist. Heute reden alle über bestimmte Leute, aber eben nicht mit ihnen. Und da versuchen wir, eine Ausnahme zu bilden. Leider gibt's dann auch wieder Leute, die nicht mit uns reden, weil wir mit denen reden. Das ist auch eine bescheuerte Haltung. Das ist eben dieses Stammesdenken, gegen das die Weltwoche seit über 90 Jahren und ich im Speziellen immer wieder antritt. Und ich danke Ihnen dafür, dass Sie hier dabei sind. Übrigens jetzt 250.000 YouTube-Abonnenten. Das ist ja unglaublich. Hätte das nie für möglich gehalten. 250.000. Also jetzt müssen wir gemeinsam auch die 300.000er-Marke knacken. Ich gebe alles dafür. Machen Sie es gut und einen schönen Tag.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.